SWR 1, der Feiertag morgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen.
Der Pfingstmontag hat sie alle überlebt, die Versuche, ihn als bundesweiten Feiertag abzuschaffen. Frankreich hat ihn mal abgeschafft, aber nach wenigen Jahren wieder eingeführt. Sogar im Vatikan ist heute kein Feiertag. Brauchen Menschen den Pfingstmontag als Feiertag? Mia Stremme hat Menschen in Ulm gefragt.
Ja, schon. Einfach nur zum Erholen. Weil ich noch berufstätig bin und freue mich immer über einen Feiertag.
Für die Leute, die daran glauben, fände ich es schon schön, wenn sie dann quasi da frei haben und ihren Glauben zelebrieren können.
Brauche ich eigentlich nicht als Feiertag, weil ich bin Rentner. Ich habe jeden Tag Feiertag.
Ohne den Pfingstmontag hätten wir ja keine Pfingstferien. Und dann hätten wir nicht frei. Dann müssten wir in die Schule.
Pfingstmontag noch als Feiertag? Nicht unbedingt. Ja, weil ich allgemein nicht so religiös unterwegs bin. Und ich arbeite eher an jedem Feiertag, deswegen.
Ach, der ist bequem. Ach, wenn man zwei freie Tage hat. Können wir auf Feste gehen, können wir Radtouren machen.
Ja, Pfingsten gibt's. Pfingstmarkt, Leichingen, in Kempten.
Ja, wir genießen das einfach.
Genießen
ja.
Einfach den Tag.
Vom Christlichen Nein. Brauchen wir nicht. Da langt der Pfingstsonntag.
Ich finde Pfingsten persönlich relativ unnötig, aber das ist halt so einfach, weil ich nicht sehr gläubig bin. Deswegen brauche ich den Feiertag an sich nicht. Aber ich sage jetzt auch nicht Nein dazu, wenn ich frei von der Arbeit bekomme.
Ja, weil es zur Kirche gehört, Tradition. Das gehört halt einfach zur Kultur dazu, Pfingstmontag, von früher her.
Ja, gehört einfach zur Pfingsten. Das war schon immer Tradition, dass der Tag danach noch ist, nach Pfingsten, zur Besinnung einfach. Ja, und ich finde, das darf man nicht einfach streichen. Dienstag ist dann ja, wieder normaler Alltag.
Ich habe vergessen, dass es den überhaupt gibt. Aber jeder Feiertag ist gut, also ich nehme ihn mit.
Die Feiertage könnten übers Jahr cleverer verteilt sein. Hohes Aufkommen im Sommer und wenig in der kalten Jahreszeit.
Katholische Priester tragen heute wie gestern im Gottesdienst ein rotes Gewand. Rot ist in der katholischen Kirche unter anderem die Farbe für den Heiligen Geist. Ansgar Franz ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Uni Mainz, kennt sich also besonders mit dem Gottesdienst in der katholischen Kirche aus. Woher die Vorliebe fürs Rote an Pfingsten kommt, habe ich ihn gefragt.
Das hat sicherlich ganz ursprünglich etwas mit der Erzählung aus der Apostelgeschichte zu tun, wo Lukas erzählt, dass der Heilige Geist 50 Tage nach Ostern sich auf die Apostel als Feuerzungen herabgesenkt hat. Und dieses Rot des Feuers wird dann sozusagen unmittelbar erinnert in der Farbe der liturgischen Gewänder.
In Gottesdiensten kenne ich das Rot sonst nur an Karfreitag und beim Gedenken an Märtyrer, also Menschen, die für den Glauben gestorben sind, oder?
Ja, das ist sozusagen die zweite Sinnebene der Farbe Rot. Rot hat einmal was mit Feuer zu tun, aber dann auch ganz unmittelbar mit der Farbe des Blutes. Rot wird dann verwendet, wenn wir der Passion Christi gedenken, also an Palmsonntag, dann auch an Karfreitag und in der Folge dann auch bei Märtyrerfesten, also bei Heiligen, die ihr Blut sozusagen vergossen haben, die ihr Leben hingegeben haben für den Glauben. Und auch da ist das Rot dann nicht das Feuer, sondern das Blut.
Welche Bedeutung hat die Farbe Rot überhaupt im religiösen Kontext? Kann man das sagen?
Na, es ist, glaube ich, grundsätzlich ist es eine Signalfarbe. Es ist sehr eindrucksvoll. Das heißt, man sieht innerhalb der Liturgie, man sieht innerhalb des Gottesdienstes eigentlich sofort, wenn man eine bestimmte Gewohnheit hat, an den Farben, welchen Charakter, welche Stimmung die Festzeit zum Ausdruck bringen will. Und das spielt im katholischen Bereich eben besonders in den Farben der liturgischen Gewänder eine Rolle, aber auch in den Farben des Tisches, in den Farben der Ministranten und Ministrantinnen. All dort hat eben die liturgische Farbe sozusagen eine starke Erinnerungskraft, einen starken Signalcharakter, welchen Festtag wir heute feiern.
Kardinäle tragen ja auch Rot. Hat das auch eine ähnliche Bedeutung wie bei den Märtyrern?
Nein, tatsächlich nicht. Also dieser Farbcode, dieser Farbcharakter für liturgische Gewänder ist relativ jung, erst im 13. Jahrhundert unter Innozenz III. Entstanden. Mhm. Während die Farbe der Amtsträger aus der Antike bereits kommt. Das ist ja eigentlich die Zivilkleidung der römischen Oberschicht. Man gewann die Farbe für die Kleidung aus der Purpurschnecke. Und das war sehr teuer. Und je länger man Kleidungsstücke in dem Saft, dem verdünnten Saft der Purpurschnecke, kochte, wurde sie entweder ganz dunkelrot, da war sie besonders teuer, und durch Salzzusätze konnte man dann auch die Farbe grün gewinnen. Das sind also so die ursprünglichen Farben, die älter sind als die liturgische Farbgebung.
Sie haben eben schon angesprochen, Rot ist ja auch eine Signalfarbe. Rot ist bei uns auch eine Warnfarbe. Die rote Ampel, das Stoppschild, das Feuerwehrauto, das sind ja alles Warnsignale. Da wird zur Vorsicht gemahnt oder es werden Verbote ausgesprochen. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder ist es mehr psychologisch eben der Charakter, dass automatisch man dann die Augen mehr öffnen muss oder man einfach aufmerksamer ist?
Ich denke, die haben die gleiche Wurzel. Also ich glaube, dass wir in unserer Kultur das Rot sozusagen als Warnfarbe, als Signalfarbe sehen, hat etwas mit der Farbe des Blutes zu tun. Das Blut galt eben lange als Sitz der Seele und der Lebenskraft und erzeugte von daher eine besondere Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite habe ich die rote Liste für bedrohte Tiere, ich habe die roten Zahlen in der Wirtschaft, ich habe die rote Ampel, wo es heißt, Achtung, pass auf. Aber ich habe natürlich auch den roten Faden innerhalb einer Geschichte, die mir sozusagen den Weg weist und die mir Orientierung gibt. Also es hat sozusagen, wie auch das Feuer selbst, hat die rote Farbe einen heilsamen, Feuer wärmt mich, aber auch eben einen zerstörenden Charakter. Man sagte früher, der rote Hahn sitzt auf dem Dach, wenn das Dach brennt.
Rot ist aber auch die Farbe der Liebe. Ist das irgendwie eine ganz andere Richtung, oder?
Ich denke, Rot als die Farbe, in der das Herz dargestellt wird, hat etwas mit dieser Grundbedeutung des Blutes zu tun. Das Herz sozusagen als das Organ, das das Blut verteilt und von daher auch als Rot dargestellt wird. Und das Herz als Sitz der Emotionen.
Der Theologe Ansgar Franz von der Uni Mainz über die Bedeutung der Farbe Rot, unter anderem als Farbe für den Heiligen Geist in der Kirche. Kreativität ist gefragt, auch in den christlichen Kirchen, um doch wieder mehr Menschen zu erreichen. In den Kirchen einfach nur zu warten, dass jemand kommt, ist wohl auf Dauer keine erfolgversprechende Strategie. Die evangelische Kirchengemeinde in Hinterzarten im Hochschwarzwald geht jetzt mobil auf Menschen zu, mit einer Kirche auf Rädern. Antonia Evangelista hat sich das mal angeschaut.
Pfarrerin Ulrike Brünings zieht an dem Seil des Glockenturms. Sie probt für den Gottesdienst und steht dabei nicht in einer großen Kirche mit bunten Glasfenstern, Orgel und einem riesigen Jesuskreuz an der Decke, sondern auf einem Parkplatz, umgeben von Wiesen und Schwarzwaldtannen. Sie steht am Eingang eines Holzwagens, der etwa so groß ist wie ein Wohnmobil. Die frisch eingeweihte Schäferwagenkirche der evangelischen Gemeinde Hinterzarten im Hochschwarzwald. Dort ist Ulrike Brünings Pfarrerin.
Wir haben ein rotes Dach mit roten Fensterläden. Wir haben einen kleinen Turm über dem Eingang. Die Schäferwagenkirche ist an dem hellen Holz gehalten. Außen ist Lärchenholz. Und dann ist quasi, wenn man reinkommt, geradeaus, hinten an der Wand auch ein kleines dunkles Kreuz aus Holz. Und davor werden der Altar und das Lesepult festgezurrt für die Fahrt.
Außerdem gibt es auf dem Dach eine Solaranlage. Mit der kann sich die mobile Kirche selbst mit Strom versorgen. Hinter dem Hauptwagen ist ein Kasten mit Bierbänken angebracht. Die werden für Gottesdienste im Grünen aufgebaut. 1200 evangelische Christen leben verstreut in der Gemeinde Hinterzarten, zu der Orte wie Breitnau, Feldberg und Titisee gehören. An vielen Orten haben sie keinen festen Kirchenraum. Und dann musste 2019 auch noch das Gemeindezentrum in Feldberg-Falkau verkauft werden.
Und dann haben wir eine Klausurtagung gemacht und haben uns überlegt, wie können wir denn Kirche sein in diesem großen Gebiet mit diesen wenigen Evangelischen und die irgendwie doch zusammenbringen zu einer Gemeinde auch. Wie können wir das kompensieren, dass wir nicht mehr in Falkau dieses Haus haben?
Dass sie diesen Verlust gerade durch einen Schäferwagen kompensiert haben, hat auch eine biblische Bedeutung.
Gott als der gute Hirte, der sich um die Seinen kümmert. Dazu gibt es ja dann auch, wo Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Dieser Vers aus Johannes 10, Vers 14 zum Beispiel.
Und weil dieser Vers aus dem Johannesevangelium bei der Schäferwagenkirche Programm ist, steht er auch auf dem Nummernschild. JO 10, 14. Die mobile Kirche bewegt Pfarrerin Ulrike Brünings übrigens mit ihrem eigenen Auto, an das sie die Kirche anhängt, mit Unterstützung von anderen aus der Gemeinde. Pfarrerin Ulrike Brünings hofft, auch Menschen anzusprechen, die Gott oder der Kirche vielleicht fern sind.
Also mich würde es freuen, wenn das auf jeden Fall auch eine Form von Kirche ist, die neugierig macht und auch für Menschen offen ist oder eben Menschen auch einen Raum bietet, die das Gefühl haben, sie fühlen sich ansonsten in Kirche nicht zu Hause.
Schon jetzt macht die rollende Kirche neugierig. Sowohl Menschen aus der Gemeinde als auch Urlauber, die an ihr vorbeiwandern.
Finde ich ganz toll. Vor allen Dingen für Gemeinden, wo keine Kirche mehr ist. Auch für viele ältere Leute, die ja nicht mehr runterkommen können. Da kommt die Kirche halt zu denen.
Solar noch drauf, gleich an alles gedacht.
Das ist klasse, das Ding. Mobile Kirche, top.
Das war schon was ganz Besonderes. Heute vor 20 Jahren wurde der erste ökumenische Kirchentag in Berlin eröffnet. Mit rund 200.000 Teilnehmenden eins der größten Christentreffen in Deutschland überhaupt. Ansonsten gibt es ja nach Konfessionen getrennt den evangelischen Kirchentag oder den Katholikentag, jeweils alle 2 Jahre im Wechsel. Damals also gemeinsam. 2010 folgte der ökumenische Kirchentag in München, vor 2 Jahren dann einer in Frankfurt am Main, der wegen der Corona-Beschränkungen etwas übersichtlich ausfiel. Johanna Rahner ist Professorin unter anderem für ökumenische Theologie in Tübingen. Ich habe sie gefragt, ob sie 2003 auch die Begeisterung gespürt hat in Berlin.
Es war eine unheimliche Stimmung in Berlin. Also die über 200.000 Christinnen und Christen, die versammelt waren, haben das Stadtbild schon geprägt. Also der säkularisierte Berliner hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass alle immer in den U-Bahnen und S-Bahnen gesungen haben. Einprägsam blieb mir aber dann noch der Abschlussgottesdienst vor dem Reichstagsgebäude. Es war eine unheimliche Stimmung. Es war zwar tierisch heiß, also kaum Schatten auf diesem Gelände, aber es war eine unheimliche, auch dichte Stimmung und es war eine richtige Aufbruchstimmung, könnte man sagen.
Gibt es etwas, was Sie besonders bewegt oder überrascht hat in Berlin und in München?
In München war ja die Ergänzung sozusagen durch die dritte Konfession die Orthodoxie und das hat dann auch den ganzen ökumenischen Kirchentag auch mitgeprägt. Und da sehe ich auch eine gewisse Entwicklungslinie. Also in Berlin hatten wir die beiden großen Konfessionen, aber gleichzeitig das Bedürfnis sozusagen in die säkulare Stadt hineinzuwirken. Und München ist ja eher traditionell im Süden katholisch. Da war dann eher sozusagen innerhalb der Konfession ein bisschen die Perspektive zu weiten und gemeinsam dann unterwegs zu sein. Also die beiden ökumenischen Kirchentage sehe ich in einer gewissen Entwicklungslinie. Schade, dass der dritte nicht stattgefunden hat, sondern digital stattgefunden hat, weil das wäre nochmal eine Herausforderung gewesen, was das dann sozusagen nochmal 7, 8 Jahre später dann bedeutet.
Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist die Begeisterung für ökumenische Kirchentage etwas erlahmt? Ich habe zumindest noch keinen Termin für einen neuen ökumenischen Kirchentag gesehen.
So ist es. Er sollte ja in regelmäßigen Abständen stattfinden. Ich weiß nicht, ob es erlahmt ist. Ja und nein. Weil das 2 Gründe hat. Man möchte sich nicht mehr abarbeiten an den alten Kontroversen. Gleichzeitig ist es aber so viel selbstverständlich geworden, dass man das gar nicht mehr als besonderen Event jetzt feiern möchte und sagen, ja, machen wir tagtäglich, prägt unseren Glaubensalltag auch. Es geht gar nicht mehr anders als im ökumenischen Miteinander. Und ich glaube, das sind so 2 Driften, wo dann so das große Event eines ökumenischen Kirchentags vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist.
Die großen Kirchen kämpfen beide gegen einen rasanten Mitgliederschwund. Inzwischen sind nur noch weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied einer der beiden großen christlichen Kirchen. Da müssten wir doch eigentlich davon ausgehen, dass diese Selbstverständlichkeit in der Ökumene, von der Sie sprechen, auch öffentlich sichtbar wird. Ist das so? Wäre nicht mehr Zusammenarbeit dringend geboten?
Wir gucken immer sozusagen auf die offizielle Doktrin oder die Liturgie, also die Gottesdienste. Aber wir haben so viele Felder, wo sowieso alles schon gemeinsam gemacht wird. Ich denke an den ganzen diakonisch-karitativen Bereich oder an den schulischen Bereich. Wir diskutieren im Augenblick ganz stark tatsächlich, inwieweit der konfessionell kooperative Religionsunterricht, der fast schon flächendeckend jetzt eingeführt wurde, ob der nicht tatsächlich nochmal ergänzt und erweitert wird durch das Projekt eines christlichen Religionsunterrichts. Also wir haben so viele Ebenen, wo das Miteinander eigentlich schon selbstverständlich ist. Es ist vielleicht sozusagen, wir konzentrieren uns eher auf die Außenwirkung nach dem Motto, jetzt muss da, die Bischöfe müssen jetzt auch und der Papst muss jetzt auch noch zustimmen. Aber das ist nicht Ökumene, also zumindest nicht so, wie ich sie verstehe, sondern die kommt von der Basis her und da läuft sehr, sehr viel schon gemeinsam.
Der Pfingstmontag wurde viele Jahre als der Tag der Ökumene begangen. In vielen Kirchengemeinden wurden ökumenische Gottesdienste gefeiert. Auch da scheint, so zumindest mein Eindruck, die Motivation ein bisschen zurückzugehen. Sehen Sie das auch so?
Also in meinem Umfeld ist der Pfingstmontag immer noch der klassische Tag für entsprechende ökumenische Gottesdienstfeiern. Manchmal, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, leiten wir etwas drunter, weil wir mitten in den Pfingstferien sind. Also da ist sozusagen ein großes Event dann mit den Gemeinden gar nicht möglich, weil die Hälfte dann in ihrem wohlverdienten Urlaub sind. Das leidet ein bisschen drunter, glaube ich. Das sind eher sekundäre Dinge, als dass ich jetzt sagen würde, die Gemeinden sind nicht mehr an Gottesdiensten interessiert. Also ich erlebe das anders.
Was würden Sie überhaupt sagen, wenn Sie zurückschauen auf die letzten Jahrzehnte? Ist da einfach so viel gewachsen, dass wir auch gar nicht mehr merken, wie relativ schnell die Entwicklung dann in den vergangenen Jahrzehnten abgelaufen ist? Hin zu mehr Zusammenhalt, mehr Zusammenarbeit.
Ich höre das immer von älteren Kollegen, die sehr lange, also viel länger als ich sozusagen im Geschäft der ökumenischen Theologie unterwegs sind. Und die sind einfach erstaunt, was sich in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt hat. Also das haben die selber am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere sich so nicht vorstellen können. Ich bin da eher sozusagen ein Nachkomme für diese Bewegung und sage, okay, ich kenne jetzt eher die Probleme, während die anderen eher die Aufbruchstimmung noch kennen. Ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen. Wenn ich da hingucke, wie sich das ökumenische Miteinander grundlegend verändert hat, von einem katholischen Profil hin zu einem natürlich selbstverständlich ökumenischen, dann merke ich, es hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten 2, 3, 4 Jahrzehnten.
Sagt Johanna Rahner zum Stand der Ökumene zwischen Katholiken und Protestanten in Deutschland. Sie ist Professorin unter anderem für ökumenische Theologie an der Uni Tübingen. Manche haben ja den Tag heute vielleicht schon mit Dehnübungen begonnen, vielleicht sogar mit dem Sonnengruß aus dem Yoga. Der soll ja gut sein, um zum Beispiel den Kreislauf zu aktivieren. Inzwischen haben Yogaübungen sogar in Kirchen Einzug gehalten. Yoga in christlichen Klöstern oder Kirchen, es klingt immer noch ein bisschen fremd, liegt aber voll im Trend. In der Freiburger Ludwigskirche wird jetzt regelmäßig Yoga geübt. Unsere Reporterin Sandra Helmecke hat zugeschaut.
Und du nimmst deine Arme über vorne und du schiebst dein Becken nach vorne. Und du
rund 30 Frauen und Männer folgen der Anleitung ihrer Yogalehrerin, machen die große Vorbeuge, Pater Hastasana. 2 Meter entfernt steht der Altar.
Und dann spürst du aus dieser Dehnung, wie dein Po sich langsam nach hinten zieht. Und er zieht dich tief und tiefer und irgendwann.
2-mal im Monat wird in der evangelischen Ludwigskirche in Freiburg Yoga angeboten. Die Idee hatte Pfarrerin Gabriele Hartlieb. Sie selbst praktiziert Yoga seit Jahren.
Tatsächlich hilft mir Yoga, meinen Glauben zu verkörpern. Sozusagen nicht nur mit dem Kopf zu glauben, sondern mit dem ganzen Körper. Und dass das auf diese Weise möglich ist, das fühlt sich gut an.
Yoga und Christentum seien beides Wege, um Gott zu erfahren, sagt sie. Und es gebe Bibelstellen, die ihr Mut machen zu den Körperübungen in der Kirche.
Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus, vergesst nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Es gibt auch im Christentum sozusagen vergessene Wirktraditionen, die wieder entdeckt werden dürfen. Nach einer Körperfeindlichkeit, die wir im Christentum leider auch lange hatten.
Yoga in der Kirche. Yogalehrerin Gesa Hasebrink fand die Idee gleich interessant. Sie schätzt den Kirchenraum mit den bunten Fensterscheiben, seine Höhe, seine Stille.
Dieser Raum ist aus unserer Sicht vorbereitet für spirituelles Erleben. Dieser Raum ist gebaut von Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann man in ein spirituelles Erleben führen. Dieser Raum hat die Höhe, die es braucht, um überhaupt frei atmen zu können und diese Richtung nach oben einnehmen zu können.
Yogamatten fehlen. Auf allzu große Verrenkungen wird verzichtet. Alle sollen in Straßenkleidung mühelos mitüben können. Zum Schluss sind sich alle einig, Yoga passt in die Kirche, wie das Om zum Glockengeläut.
Ich war heute zum ersten Mal hier und kenne das so nicht. Also Yoga erfahren bin ich, aber hier in der Kirche war ich noch nie. Und ich finde, das hat sich sehr auf meine beruhigende Art und Weise jetzt ausgewirkt. Also ich komme auf jeden Fall wieder, es hat mir gut gefallen.
Also ich finde den Raum geeignet, um sich drin zu bewegen. Diese Räume sollten viel mehr genutzt werden, auch für solche Sachen.
Die Kombination zwischen Achtsamkeit, Körper, Yoga und Kirche ist für mich eine fantastische Verbindung.
Egal ob Pilze oder selbstgebraute Kräuterauszüge, es gibt ja nichts, was Menschen nicht ausprobieren, um sowas wie übersinnliche Erfahrungen zu machen. In der Amazonasregion in Südamerika gilt zum Beispiel Ayahuasca als heilig. Das Gebräu aus einer Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses wird dort bei Ritualen eingesetzt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat ein Katholik sogar eine eigene Kirche gegründet, in der der Sud genutzt wird als Mittel für mystische Selbsterfahrungen. Unsere Korrespondentin Anne Herberg hat eine Ayahuasca-Kirche besucht.
Als die Glocke läutet, öffnen sich am Ende des Saales drei kleine, spitze Fenster. Rund 100 Männer und Frauen nehmen ehrfürchtig ein kleines Glas entgegen, gefüllt mit einem bräunlich-trüben Sud, dem Santo Daime, dem heiligen Trank, wegen dem sie heute Nacht alle hier sind. Es gibt da diesen Trank, von dem du total high wirst, hatten mir manche über die Kirche gesagt. Manche Leute verstehen die Arbeit, die wir hier machen, eben nicht. Das hier ist eine Religion. Wer hierher kommt, sucht Heilung. Das Ritual beginnt. Die Männer gekleidet in weißem Anzug. Die Frauen tragen Röcke mit grünem Schurz und Krone. Dann beginnen sie zu singen. Christliche, naturverbundene Hymnen, stundenlang ohne Pause. Im Mittelpunkt des Santo Daime-Kultes steht nichts anderes als Ayahuasca. Ein stark psychoaktiv wirkendes Gebräu aus Lianenpflanzen und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses. Indigene Völker der Amazonasregion verwenden es seit Jahrhunderten in Ritualen. Der Daime wurde in den 1920er Jahren von unserem Mestre Irineus Serra empfangen, der als Migrant aus dem Nordosten während des Kautschukbooms in den Amazonasstaat Acre kam. Die Indigenen zeigten ihm Ayahuasca. Erklärt Lucio Umpiere, der Kirchenälteste. In einer Vision erschien ihm die heilige Jungfrau der Empfängnis, die ihm sagte, diese kraftvolle Pflanze erweitert dein Bewusstsein und deinen Geist. So wurde die Lehre von Santo Daime geboren. Ayahuasca als heiliges Sakrament, und zwar ganz legal. Emerson Agulia beispielsweise ist seit 10 Jahren dabei. Früher, erzählt er, sei er abhängig gewesen von Kokain und anderen Drogen. Jetzt sei er clean, behauptet er. Ich war ein Wrack. Drogen, Alkohol, Sex, Prügeleien. Dann empfiehlt mir jemand Santo Daime. Ich dachte, das ist nur eine andere Droge, die sie dir da verkaufen wollen. Heute sage ich nein, es war meine Rettung. Ich bin heute clean, ich bin ruhiger geworden. Ich habe zu mir selbst gefunden. Ayahuasca macht nicht süchtig. Darauf deuten zumindest Studien des Hirnforschers Draulio Araujo hin, der Universität von Natal. Dort wird außerdem untersucht, inwieweit die Substanz bei psychischen Krankheiten helfen kann. Dennoch ist es ein extrem starkes Halluzinogen. Auch Lucio sagt, es sind die festen Rituale, die Gesänge, die Unterstützung in der Gemeinschaft, die während der Zeremonien Halt geben. Trotzdem gehen an diesem Abend immer wieder welche raus. Andere müssen sich übergeben oder fangen plötzlich an zu weinen. Mateus Aguiar, der an diesem Tag zum ersten Mal teilgenommen hat, ist nach den 10 Stunden Dauergesang unter Ayahuasca-Einfluss jedenfalls erstmal froh, dass es vorbei ist.
Geschichtsunterricht kann spannend sein, vor allem wenn historische Ereignisse oder Entwicklungen ein Gesicht bekommen. Das haben auch Schülerinnen und Schüler des Kollegs St. Blasien im Schwarzwald erlebt. In akribischer Kleinarbeit haben sie die Biografien jüdischer Menschen aus St. Blasien aufgearbeitet und dokumentiert. Und dann haben sie noch in der Stadt Stolpersteine verlegt, die an Menschen erinnern sollen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet oder deportiert wurden. Petra Jehle war beim Projekt dabei.
Es ist nur ein leises Hämmern, aber für die Stadt St. Blasien soll es ein dauerhafter Weckruf sein. Nie mehr soll in ihrer Stadt den Menschen das angetan werden, was den jüdischen Familien vor 90 Jahren hier angetan wurde.
Gustav Grumbach wurde am 25. September 1867 in St. Blasien geboren. Er war Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr und erhielt da.
Während vor den früheren Wohnhäusern der jüdischen Familien Gedenksteine verlegt werden, lesen Schülerinnen und Schüler deren Biografien vor. Dodie Fromson sitzt im Rollstuhl dabei, lauscht und hat Tränen in den Augen. Auch für ihren Vater, ihren Onkel und die Tanten wurden Steine verlegt. Um das zu erleben, ist die 87-Jährige mit ihren Kindern und Enkeln aus den USA nach St. Blasien gereist.
Es ist wunderschön. 90 Jahre später die Erinnerung. Und für die jungen Leute ist das sehr wichtig. Es kann nur gut tun.
Dankbar lächelt sie die vielen jungen Menschen an, die bei der Verlegung der Stolpersteine dabei sind und die sich für das Schicksal ihrer Familie interessieren. Angefangen hatte alles vor einem Jahr mit einem Seminarkurs in Geschichte. Daraus wurde eine Ausstellung, Dokumentationen und die Aktion der Gedenksteine. Viktoria Hippach ist eine der neuen Schülerinnen und Schüler des Seminarkurses. Rückblickend auf das letzte Jahr meint sie:
Also klar, es war auf jeden Fall viel Arbeit, aber es war, finde ich, keine Arbeit, die so als Arbeit angenommen wurde. Es war super interessant. Wir haben super viel über die Familien mitbekommen und es war nicht so, lern das, sondern es war wirklich, wir haben sehr, sehr viel selbst erarbeitet und somit war es sehr, sehr vielschichtig und wir konnten sehr viele neue Erfahrungen machen.
Eine Erfahrung, die sie auch machen mussten, nicht alle waren von dem Projekt begeistert. Bürgermeister, Gemeinderat und Bevölkerung haben die Arbeit der Schüler zwar voll unterstützt, doch eine Familie in St. Blasien stellte sich quer. Die Auseinandersetzungen und Debatten für die Schüler nicht einfach. Und noch etwas hat Schülerin Jasmin Frommherz tief getroffen.
Eine Sache, die besonders auffällig auch war, waren die Wiedergutmachungen. Das ist ein wirklich enormes Hin und Her gewesen. Also bei jedem Einzelnen. Wir hatten alle Wiedergutmachungsakten in der Hand. Und wenn man sich das dann damals vorstellt, man musste Beweise bringen, man musste Zeugenaussagen bringen. Und die Kraft, die dahinter steckt, wirklich das durchzuziehen und dann auch dafür zu kämpfen, muss schon enorm gewesen sein.
Für die Schüler ist mit der Verlegung der Stolpersteine der Seminarkurs weitgehend abgeschlossen. Die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in der Stadt und der Dialog darüber werde jedoch weitergehen, verspricht ihnen Bürgermeister Adrian Probst. Und trotz aller Hindernisse, die Klasse von Jasmin und Viktoria hat es geschafft.
Dass das jetzt quasi sozusagen in unseren Stolpersteinen jetzt auch veröffentlicht wird, auch in den Gedenktafeln und so, das ist schon beeindruckend auch.
Ja, ich sehe das auch so. Ich bin sehr stolz auf uns alle. Und vor allem freut es mich so sehr, dass so viele Leute an unserer Arbeit interessiert sind und dass auch die Nachkommen so begeistert davon sind, was wir geschafft haben und so, so dankbar sind. Das freut mich total.